Vor einiger Zeit in der Bibel die Geschichte von Hagar gelesen. Und mir ist so wichtig geworden, wie Hagar Gott bezeichnet. Sie sagt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder du bist ein Gott, der mich anschaut. Und das hat sie in einer Wüstensituation so erlebt, erfahren. Und ja, da habe ich überlegt: Was würde ich denn sagen? Du bist ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mich liebt. Du bist ein Gott, der mich segnet. Ich habe zwei Seiten voll gekriegt. Ich denke, könnt ihr ja auch mal. Ihr kennt ja auch Gott aus der Bibel, vielleicht auch aus Erlebnissen, aus Erfahrungen, aus eurem Leben. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar. Ihr kennt die Geschichte von Hagar wahrscheinlich recht gut. Ich kann sie trotzdem noch mal ganz kurz erzählen. Und will dann anhand des Textes noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie Gott mit Hagar umgegangen ist. Es fängt ja damit an, dass Gott den Abraham beruft und sagt: Geh raus aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus, verlass deine Heimat und zieh weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Abraham war zu der Zeit schon relativ alt, 75 Jahre alt, und sie hatten keine Kinder. Und Gott sagt: Deine Nachkommen werden so groß sein, so viel wie der Sand am Meer und so viel wie die Sterne am Himmel. Aber es passiert nichts. 10 Jahre lang passiert nichts. Keine Nachkommen in Sicht. Abraham denkt: Na gut, mein Knecht wird mein Erbe sein, da ist nichts mit Gottes Verheißung. Und dann hat seine Frau Sarai eine Idee und sagt: Du, das ist doch rechtlich überhaupt kein Problem. Ich habe da eine Magd, die gehört mir und ich kann sie dir als Nebenfrau geben. Und wenn dann ein Kind kommt, dann ist das ja rechtmäßig mein Kind, weil die Frau ist mein Eigentum und dann haben wir Kinder. Das ist doch eine Möglichkeit. Na gut, meinte Abraham, oder Abram hieß er damals noch, dann probieren wir das mal so. Und diese Sklavin, die hieß Hagar, kam wohl aus Ägypten und ja, sie wurde tatsächlich schwanger. Da ist sie stolz geworden auf einmal und hat sich über Sarai erhoben und gezeigt, dass sie wohl mehr die Herrin ist. Das passte Sarai überhaupt nicht. Dann hat sie sich bei Abraham beschwert und beklagt und gesagt: Guck mal, was die jetzt mit mir macht. Das geht ja gar nicht, wie sie mich hier behandelt und herabsetzt. Und dann sagt Abraham: Mach mit ihr, was du willst. Das ist deine Magd. Was du richtig findest, das mach. Und dann hat sie sie wohl ziemlich schikaniert, sodass es Hagar dann zu viel wurde. Und sie ist einfach abgehauen. Einfach weg. Das halte ich hier nicht mehr aus. Und dann landet sie irgendwo und dann begegnet ihr ein Bote Gottes und fragt: Hagar, wo willst du eigentlich hin? Wo kommst du her? Was hast du vor? Und sie sagt: Ja, ich bin einfach abgehauen. Ja, und dann spricht Gott mit ihr und sagt: Geh zurück, demütige dich unter Sarai und du wirst einen Sohn bekommen. Und nenn ihn Ismael. Ich habe mit ihm Großes vor, ich mache Ismael zu einem großen Volk. Und Hagar gehorcht auch, sie geht zurück, sie bekommt den Sohn und der heißt auch Ismael. Aber Gott ist treu und Gott wollte nicht, dass Ismael der Erbe von Abraham wird und sein rechtmäßiger, sag ich mal, Nachkomme, sondern er wollte wirklich, dass Abraham ein leibliches Kind mit seiner Frau Sarai bekommt. Und als Abraham dann 100 Jahre alt war, also im Prinzip war Ismael dann schon 14 Jahre alt, da kommt der ersehnte Nachwuchs, Sarai bekommt den Isaak. Ja, und als Isaak dann entwöhnt wird, macht Abraham eine große Party. Aber Sarai beobachtet, oder Sarah heißt sie dann, wie Ismael den kleinen Isaak schikaniert oder verspottet oder was auch immer. Und ihr wird klar, das passt nicht miteinander. Ismael und Hagar müssen weg. Dann sagt sie das dem Abraham. Abraham findet das überhaupt nicht gut, weil Ismael ja auch sein Sohn ist. Aber Gott sagt zu ihm, mach das, was Sarah gesagt hat, schick Hagar und Ismael weg. Und dann gibt er ihr Wasser und was zu essen. Sie geht in die Wüste, irrt umher. Als das Wasser alle ist, ist sie fast am Verdursten. Der Junge weint, sie weint. Sie sind dem Tode nah und da kommt Gott wieder, spricht sie an, zeigt ihr Wasser und ja, Gottes Plan erfüllt sich. Das ist so die Geschichte im Zusammenhang. Und dann habe ich nochmal genau den Text nachgelesen und da steht im Grunde noch viel mehr drin als nur, du bist ein Gott, der mich sieht. Da stehen noch viel mehr Sachen drin. Ja, 1. Mose 16 ist die Geschichte, wie Ismael dann, oder bis Ismael geboren wird. Ich fange an von Vers 1. Abraham und Sarai bekamen keine Kinder. Da schlug Sarai ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir. Vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Da rief Hagar aus, den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen der Gott, der mich anschaut. Seitdem wird diese Quelle, Quelle des Lebendigen, der mich anschaut, genannt. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Ja, ich fange mal an bei Vers 7. Da steht, der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Da habe ich gesagt, du bist ein Gott, der mich sucht und findet. Wir sind Gott nicht egal. Er geht auf die Suche nach uns und er findet uns. Ja, denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das ist ihm nicht egal, ob er nur 99 hat oder 100. Er geht auf die Suche nach dem einen. Er sucht den einen Menschen, der irgendwo verzweifelt ist. Ja, du bist der Gott, der mich sucht. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle. Gott sucht uns und er findet uns. Dann sagt er, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Du bist ein Gott, der mich beim Namen nennt. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja? Er weiß, wie Hagar heißt. Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her, wo gehst du hin, wo willst du hin? Ja? Gott kennt uns bei Namen, bei unserem Namen und er ruft uns mit unserem Namen. Dann kann ich auch sagen, Gott, der auf mich Acht hat. Du bist ein Gott, der auf mich Acht hat. Er guckt, was wir machen und wir entgehen ihm nicht, wir sind ihm nicht egal. Und dann kommt diese Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Ich glaube, Gott wusste das. Da muss er nicht von Hagar die Antwort bekommen. Aber ich glaube, es ist eine therapeutische Frage. Er fragt, Hagar, mach dir mal Gedanken. Was ist deine Vergangenheit? Was ist deine Zukunft? Welche Pläne hast du? Was ist deine Situation? Ja? So wird ein Therapeut heute vielleicht auch Menschen fragen, mach doch mal eine Bestandsaufnahme. Guck doch mal drauf auf dein Leben. Wie siehst du das Leben? Was war? Was ist? Was prägt dich? Was bestimmt dich? Ja? Ja. Und dann, du bist ein Gott, der mich anhört. Gott ist interessiert an der Antwort, die Hagar hier gibt. Er hört hin und sie sagt ganz einfach, ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Ja, Gott interessiert sich. Du bist ein Gott, der zuhört, der sich interessiert. Und es ist interessant, sie erzählt gar nicht von ihrem Leid. Eigentlich hätte sie ja sagen müssen, wie fürchterlich die Sarai sie behandelt hat, wie ungerecht das Ganze war und dass das nicht mehr zum Aushalten war. Sie sagt einfach, ich bin weggelaufen. Ja. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Aber Gott wusste, was sie erlebt, was sie durchmachte. Und ich denke, dass Gott auch ein Stück diese Ungerechtigkeit gesehen hat. Weil Gott hat mit keinem Wort gesagt, das ist alles so in Ordnung, wie es da gelaufen ist. Oder du hast ja selber Schuld. Weil du hast ja angefangen, du warst ja stolz, du hast dich aufgelehnt oder sie spüren lassen, dass du mehr und besser bist. Nein. Gott lässt das hier einfach so stehen. Sie sagt einfach, ich bin weggelaufen. Und dann, du bist ein Gott, der zu mir redet. Der Engel sagt zu ihr, geh zu ihr, also zu Sarai zurück, bleib ihre Sklavin. Wow, das ist natürlich eine Aufforderung. Demütige dich, geh zurück. Vielleicht hat sie sich schon Pläne gemacht, wie sie als alleinerziehende Mutter mit ihrem Kind dann durchs Leben gehen kann, wobei ich mir das auch für die damalige Zeit sehr, sehr schwierig vorstelle, wenn sie einfach auf und davon, ohne jeglichen Schutz, ob sie das so bedacht hat, ob sie wusste, was da auf sie zukommen würde, vermutlich nicht, aber der Engel sagt, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Das ist der Weg. Gott gibt da Wegweisung, er redet und er führt. Ja, er sagt, das ist dein Weg, den geh. Geh zurück, bleib ihre Sklavin. Und dann redet Gott weiter und führt sie auch weiter, auch gedanklich. Er sagt, der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie viel du gelitten hast. Ja, da geht's, du bist ein Gott, der hört. Und das ist sogar der Name von Ismael. Ismael heißt Gott hört. Hagar sagt, du bist ein Gott, der sieht. Und Ismael heißt Gott hört. Also Gott sieht, Gott hört. Anders als die Götzen, die Augen haben nicht sehen, Ohren haben nicht hören, Hände haben und nicht helfen können. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, der sieht und hört und weiß und versteht und Wegweisung gibt, der in unser Leben reinredet. Ja, und dann kommt diese Aussage über Ismael, dass Gott ihn auch zu einem großen Volk machen möchte. Das ist Gottes Plan. Das hat Hagar sich nicht ausgedacht. Das war von Gott so geplant und so gewollt. Das kann kein Mensch machen. Aber Gott hat eine Bestimmung auch für Ismael. Und Gott, ja, sorgt dafür, dass das geschieht, was er sich vorgestellt hat. Ja, und dann kommt diese Aussage von Hagar: Du bist der Gott, der mich anschaut. Ja, und nachdem Isaak geboren ist, hatte ich ja gesagt, gab es diese Spannungen zwischen Ismael und Isaak. Ja, Ismael, der Ältere, 14 Jahre älter, war mittlerweile, denke ich mal, ungefähr 16, 17, als Isaak dann entwöhnt war. Und Sarah sagt, das geht nicht gut, das soll nicht so sein, schick die weg. Ja, wir können uns vorstellen, dass es Abraham das Herz gebrochen hat, seinen Sohn wegzuschicken. Ich glaube, dass der in der ganzen Zeit sehr liebevoll mit ihm umgegangen ist. Wir lesen darüber nicht viel, aber ich denke schon, dass Abraham sich sehr gefreut hat. Es war sein leiblicher Sohn. Und ich glaube nicht, dass er so diese Heilsgeschichte unbedingt so stark im Kopf hatte, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Isaak und Ismael. Weiß ich nicht, wie weit er sich damit auseinandergesetzt hat. Auf alle Fälle musste Gott ihm deutlich machen, du, Sarah hat den richtigen Blick, heilsgeschichtlich. Ismael soll nicht mit Isaak erben, sondern Isaak soll der rechtmäßige Nachkomme sein, aus dem das Volk dann kommt, aus dem deine Nachkommenschaft oder nachdem sie dann auch letztendlich benannt wird. Ja, und dann wiederholt sich die Geschichte ja im Prinzip so ähnlich, wie Hagar sie auf dem Weg vorher schon erlebt hat. Sie gerät wieder in die Wüste, aber diesmal irrt sie wirklich umher. Ja, Abraham steht morgens früh auf, gibt ihr einen Schlauch mit Wasser, gibt ihr was zu essen und dann geht sie los und sie irrt ziellos in der Wüste umher. Und auch da sieht Gott sie, auch da führt Gott, auch da ist er da. Und ja, sie war so verzweifelt, sie setzte den Sohn unter den Schatten eines Strauches und ging ein bisschen weiter und weinte. Und man kann sich das vorstellen, ne, was sie hier sagt, ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Und dann steht hier, aber Gott hörte den Jungen schreien. Gar nicht, dass Hagar geweint hat, er hörte den Jungen schreien, wobei hier vom Jungen eigentlich gar nichts gesagt wird. Man denkt immer, der ist da nur einfach völlig ermattet unter dem Strauch. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Und dann der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu, warum weinst du, Hagar? Da spricht er sie auch wieder mit Namen an, ne? Und hab keine Angst. Gott ermutigt. Du bist ein Gott, der mich ermutigt, der mir Mut macht, der mich wieder tröstet. Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes dort unter dem Strauch gehört. Gott hört, ist ja der Name. Der Name von Ismael ist sozusagen Programm. Geh zu dem Jungen, heb ihn auf, denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Das, was Gott sich vorgenommen hat, das macht er. Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. In der Elberfelder steht, Gott öffnete ihr die Augen. Also Gott, du bist ein Gott, der mir die Augen öffnet. Und auf einmal sieht sie das Wasser, was jetzt so dringend nötig ist. Sie kann den Schlauch füllen, sie kann dem Jungen zu trinken geben und es geht weiter. Dann steht hier, und Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Du bist ein Gott, der für mich sorgt. Du bist ein Gott, der sich um mich kümmert. Du bist ein Gott, der bei mir ist. Das finde ich einfach großartig. Gott hat einen Plan. Auch wenn wir denken, aus heutiger Sicht, aus Ismael sind ja die Araber entstanden und wir wissen um den Konflikt zwischen den Juden und den Arabern, aber das war Gottes Plan. Er hat nicht einfach aufgehört und gesagt, naja, vielleicht wäre es einfacher ohne Ismael. Nein, es ist letztendlich der Plan Gottes und Er setzt ihn um. Gott ist da, auch in Wüstenzeiten. Und mir ist ein Bild gekommen, ich bin in Gottes Hand. Stellt euch das vor, eine übermäßig große Hand und ihr seid drin. Ich bin in Gottes Hand. Egal was passiert, Gott ist da, Gott hat seinen Plan. Gott schützt mich, Gott liebt mich, Gott sieht mich, Gott hört mich. Auch wenn ich das manchmal vielleicht so nicht spüre oder einfach vergesse. Ja, wir sind im Alltagstrott und wir merken das gar nicht, dass wir von Gott umschlossen sind. Dass er uns hält und ja, trägt. Und dann ist mir noch ein Lied eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Immer auf Gott zu vertrauen. Kennt ihr das? Der Refrain, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Und dann in den Strophen, mag es vielen auch töricht scheinen, wenn sie Gott und sein Wort verneinen, mag der Teufel zu siegen scheinen, soll dies deine Losung sein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mögen Freunde dich auch verlassen, mag die Welt dich schmähen und hassen. Jesus wird deine Hand erfassen, will dein Freund und Helfer sein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben, mag sich Krieg und Gefahr erheben, mag die Welt auch vor Furcht erbeben, Gott will deine Zuflucht sein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Will die Sorge nicht von dir weichen, will die Einsamkeit dich beschleichen, will dich Unglück und Tod erreichen, niemals lässt er dich allein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Aber was wir zusammen sagen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Amen.